Der Rasenfunk. Kurzpass. Es ist Zeit für die Ligatur. Wir blicken auf die Männerligen in Frankreich, in Italien, Spanien und England. Jetzt hier in Rasenfunk Kurzpass 260. Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur Ligatur. Mein Name ist Max Jakob Ost. Ich bin der Edgenetzer auf mastodon.social und ich freue mich sehr, heute wieder die Legendenrunde hier zu begrüßen. Zum einen Marius Seuke von Serie Amore, unter anderem. Hallo Marius.
Grüß dich.
Dann ist Fabian Pacolat hier. Fabian, hallo, schön, dass du hier bist.
Muy buenos días aus Spanien.
Genau, man kann dir als Ed Rosengartler folgen und außerdem wieder hier vom Kicker. Ich freue mich sehr. Michael Postel, hallo Michi.
Max, grüß dich, servus, dankeschön.
Sehr schön, dass ihr drei hier seid. Später wird noch Uli Hebel dazu stoßen, der konnte es nicht live einrichten. Da nehmen wir dann ein extra Segment auf, das hört ihr am Ende dieser Ligatur. Vorher blicken wir auf die Ligen, aber ich muss natürlich auch noch loswerden, der Rasenfunk ist Werbe-Paywall und sponsorenfrei. Die Gästehonorare unserer Gäste und alles andere, was dieser Rasenfunk so kostet, das finanzieren wir ausschließlich über eure freiwillige Unterstützung. Gerade ist wieder die Podigy-Rechnung gekommen, also das zahlen wir dann auch. Und rasenfunk.de/supportersclub könnt ihr erfahren, wie ihr uns unterstützen könnt. Schon kleine Beträge helfen, also auch 2 Euro, 3 Euro im Monat, das summiert sich dann auf, das machen einige so. Bitte tut das auch. Wir lassen euch durch das fehlende Paywall-Konzept so ein bisschen davonkommen, diejenigen, die einfach zu bequem sind, da einen Dauerauftrag einzurichten, weil wir darauf setzen, dass es dann doch genug von euch machen. Und es wäre toll, wenn ihr vielleicht diesen Hinweis hier als Aufwand nehmt. Auch wenn ihr nicht alles vom Rasenfunk hört, gerade sowas wie die Ligatur ist ja ein bunter Vogel in unserer Sendereihe. Und der erscheint ja jetzt auch so regelmäßig, dass ihr da vielleicht drüber nachdenken könnt, ob euch das vielleicht schon reicht. Man nennt das das Value-for-Value-Prinzip. Überlegt einfach, was ist euch der Rasenfunk im Monat wert? Einen kleinen Kaffee, einen Kinobesuch. Manche Leute sagen sogar, ungefähr Netflix, also die Bandbreite ist da sehr groß bei unseren Unterstützerinnen und Unterstützern. Danke an alle schon mal, die das getan haben. Aber jetzt wollen wir mal reingehen in diese Ligatur. Wir haben wieder ganz verschiedene Themen mitgebracht und wir beginnen mal in der Serie A, denn Marius, das ist das einzige Thema, was ich schon angekündigt habe im Rasenfunk, deswegen bin ich froh, dass du es auch mitgebracht hast. Das hätte mich sonst ein bisschen schlecht dastehen lassen. Wir müssen, wollen, dürfen über Juventus Turin sprechen, die auf einmal Tabellendritter sind mit 59 Punkten. Da sind 15 Punkte wieder dazugekommen. Was ist denn da bei Juve passiert? Warum haben die jetzt ihre einstmals abgezogenen Punkte wiederbekommen?
Ja, endlich mal wieder was bei Juve, was nicht mit den Leistungen auf dem Platz zu tun hat. Das ist ja auch schon viel zu lange her, dass wir so ein Thema hatten. Mhm. Ja, in der vergangenen Woche hat Juve vor dem obersten Sportgericht des Nationalen Olympischen Komitees in Italien ein Berufungsverfahren abgehalten, eben gegen diese Strafe, die im Winter ihnen auferlegt worden ist. Vielleicht erinnern sich einige, dort sind Juve ja die angesprochenen 15 Punkte abgezogen worden, weil sie in den Corona-Jahren ihre Jahresberichte, also ihre Geschäftszahlen, so die Anklage frisiert haben sollen mit fingierten Spielerbewertungen. Da bin ich jetzt als Transfermarktmensch dann ja irgendwie auch so halbwegs im Thema, was Marktwerte anbelangt. Und natürlich ist es die Frage, ja, was ist denn ein Spieler wert? Und Juventus hat über Jahre mit aller verschiedensten Vereinen im In- und Ausland, also das geht von Genua CFC in der zweiten Liga bis zum FC Barcelona und Manchester City, Transfers gemacht, von teilweise Jugendspielern für sehr, sehr hohe Millionenbeträge, die es bis heute nicht geschafft haben, irgendwie halbwegs im Profifußball anzukommen. Mhm. Und da hat die Anklage gesagt, ja, das kann ja irgendwie nicht sein. Das ist irgendwie ein Mittel, um die Geschäftsberichte besser aussehen zu lassen, um da Kapitalerträge stehen zu haben und so selbst pro Jahr dann eben auf dem Transfermarkt zum Beispiel aktiver sein zu können, was die Verpflichtung von Stars anbelangt. Da sind ja auch sehr teure Spieler in den letzten Jahren gekommen. Vlahovic im Januar 2022, das eine Beispiel mit rund 80 Millionen Euro. Mhm. Und vielleicht durch diese Verkäufe von Jugendspielern teilweise für 10 Millionen Euro hätte man sich das sonst vielleicht gar nicht leisten können. Und da hat dann der italienische Verband gesagt, das geht irgendwie so nicht, wir müssen da irgendwie was machen, und eine Regelung dagegen ist immer noch nicht entschieden worden, weil es eben unklar ist, wie man das so genau in einen Gesetzestext reinpressen kann. Aber naja, erstmal ist Juventus eben zu diesen 15 Punkten Abzug verurteilt worden und hat dagegen natürlich Berufung eingelegt, und da haben sie jetzt erstmal vorerst Recht bekommen. Also die Strafe ist ausgesetzt worden, sie ist nicht komplett umgekehrt worden. Also es steht noch nicht fest, dass Juve diese 15 Punkte auch behält. Das wird dann tatsächlich erst nach Saisonende final verhandelt werden. Also
das ist ja fantastisch.
Ja, absolut, absolut. Also teilweise werden die Vereine gar nicht wissen, in welchem Europacup sie dann vielleicht spielen. Jetzt, Juve stand jetzt auf einem Champions League Platz, stand vorher aber auf dem möglicherweise Conference League Platz oder eben auf dem 7., wenn Florenz heute Abend ins Coppa Italia Finale einzieht und da vielleicht auch den Titel holt, dann würden sie ja in der Europa League spielen. Und ja, dann wäre der 7. vielleicht gar nicht dafür berechtigt. Und ja, jetzt wissen wir gar nicht so richtig, wie es weitergeht, obwohl die Meinung schon in die Richtung geht, dass, also der Fall liegt jetzt eben wieder beim italienischen Verband, dass die wahrscheinlich nicht diese Strafe so wieder aussprechen werden.
Aber hilf mir noch mal kurz, was war jetzt der Grund, diese Strafe rückgängig zu machen? Hängt das damit zusammen, dass dieses Modell, was der Juve getan hat, nämlich Spieler hoch zu bewerten, dass das ja nur im Tausch funktioniert? Denn was ja quasi buchhalterisch da passiert ist, ich verkaufe einen Spieler und ich kaufe einen Spieler.
Genau.
Und wenn ich den Spieler kaufe für eine, sagen wir jetzt einfach mal, übertriebene Ablösesumme, dann kann ich das quasi erstmal als Zuwachs in meine Bilanz reinschreiben. Also jetzt ganz vereinfacht gesprochen, liebe BLer, nicht ausrasten. Und dann schreibe ich das quasi über die Vertragslaufzeit ab und dann habe ich quasi wieder, bis es auf Null ist. Und das funktioniert ja tatsächlich nur, wenn da auch ein anderer Verein mitspielt. Denn wenn ich jetzt einfach nur jemanden überteuer kaufe, dann ist es mein Problem. Und Juve hat das ja dann mutmaßlich dann nur deshalb finanzieren können, weil man gleichzeitig auch einen anderen Spieler abgegeben hat an diesen Verein, auch zu einem wahrscheinlich dann erhöhten Marktwert. Ist das der Grund, warum jetzt dann da entschieden wurde, dass es ungerecht, dass nur Juve diese Punkte abgezogen bekommen hat? Oder geht es darum, dass der Punkteabzug zu drastisch ist? Was ist da quasi die Grundlage?
Also die Grundlage ist im Grunde genommen, dass man eben laut dem Olympischen Komitee, also die haben Juve recht gegeben, weil Juve gesagt hat, Es liegt kein Recht vor, dass das verbietet, sozusagen. Und
Okay.
Ja, also man hat etwas gemacht, was übrigens natürlich auch alle italienischen Vereine gemacht haben. Und Juve-Fans haben sich häufig die Frage gestellt, ob die Verantwortlichen, Agnelli und Co., denn mit sich selbst telefoniert haben, ob sie, als sie diese Transfers ausgehandelt haben oder weil ja kein anderer Verein bisher verurteilt worden ist. Jetzt sind zuletzt auch Ermittlungen gegen die Roma, Lazio und Salernitana aufgenommen worden. Aber Napoli zum Beispiel, die diesen berühmten Fall mit Victor Osimhen und den drei Jugendspielern plus dem fast 40-jährigen griechischen Torwart, die jeweils für 5 Millionen nach Lille dann abgegeben worden und dort, glaube ich, nie gespielt haben oder teilweise niemals auch wirklich da gewesen sind. Ja, die sind eben freigesprochen worden davon. Und deswegen kann ich natürlich verstehen, dass Juve alles daran setzt, diese Strafe nicht zu bekommen. Ja. Also eigentlich wahrscheinlich die Frage kann man erst beantworten, wenn wirklich mal final ein Urteil steht.
Okay, also wir sehen, es geht munter hin und her. Noch ganz kurz ein Wort dann zur sportlichen Situation. Also Juve hatte sich ja durch eine lange Ungeschlagen-Serie oder fast komplett ungeschlagen war man da erst wieder in die Situation gebracht, dass man mit diesen 15 Punkten jetzt so gut dastand. Jetzt zuletzt war es allerdings so, dass man dann dreimal verloren hat, unter anderem jetzt gegen Napoli in der Coppa Italia im gegen Inter und gegen Lazio vorher auch schon. Allerdings, man steht jetzt eben auf Tabellenplatz 3, hätte noch Anschluss zu Tabellenplatz 2. Und der Theorie nach könnte das ja noch eine tolle Saison werden für Juve. Man steht im Halbfinale gegen Sevilla in der Europa League. Man könnte ins Coppa Italia Finale einziehen. Hat da jetzt.
Das seit gestern nicht mehr.
Ach so, nee, Entschuldigung, man hat ja verloren. Ich bin ja doof. Genau. Ach ja, guck mal. Ja, so schlau ist der Moderator hier. Also gut, naja, gut. Dann, aber trotzdem. Also wir haben, als wir sportlich zuletzt über Juve gesprochen haben, war es alles ein bisschen kritischer. Das könnte jetzt dann doch eine recht versöhnliche Saison werden, trotz, auch wenn das Scudetto an Napoli geht, wahrscheinlich jetzt an diesem Wochenende.
Genau, also das steht ja quasi fest. Wenn Juve auf einem Champions-League-Platz einläuft, dann wird sich da aus sportlicher Sicht natürlich niemand beschweren. Eigentlich hatte man jetzt vor diesen drei verlorenen Ligaspielen plus jetzt eben dem Rückspiel im Coppa Italia-Halbfinale sah es alles gar nicht so schlecht aus. Da hatte man in der Liga nur gegen die Roma verloren und sonst eigentlich alles gewonnen und sich dadurch ja auch sukzessive dann irgendwie von Platz 12 wieder an die europäischen Plätze rangerobbt. Und irgendwie hat man so das Gefühl, jetzt ist zwar dieses Urteil nicht vor den Niederlagen gegen Lazio und Sassuolo gekommen, aber dass irgendwie dadurch, dass sie ja jetzt eben wieder da oben stehen, dass das, also keine Ahnung, ob die Luft raus ist so ein bisschen, weil auch das Rückspiel gegen Sporting, das 1-1, das war total, also jetzt im Viertelfinale der Europa League, war sehr, sehr unüberzeugend. Und da hat man dann eigentlich wieder diese behäbige Juve-Mannschaft gesehen, die diesen Saisonstart so schlecht gestaltet hat und wo dann ja auch lange Zeit schon Max Allegris Kopf gefordert wurde. Und ja, so spielt Juve jetzt eigentlich gerade wieder. Und das, obwohl bis gestern noch die Chance auf zwei Titel bestand.
Ach, das ist schon irgendwie, wer soll schon die Juve verstehen und wer soll all diese Entscheidungen verstehen? Es ist wirklich schwierig.
Dazu kommt noch einen möchte ich noch anbringen, dass jetzt unter der Woche ein Bericht in der Gazzetta dello Sport stand, dass die UEFA, je nachdem wie das Urteil ausfällt und ob Juve wirklich letztlich auf Platz, also und auf den Champions-League-Plätzen landet, dass die UEFA alles daran setzen möchte, dass Juve von ihr aus ausgeschlossen wird. Weil eigentlich so ein Ding, was ich mir schon immer gedacht habe, weil die spezielle Beziehung zwischen Andrea Agnelli, dem ehemaligen Juve-Chef, und Alexander Ciferin, dem UEFA-Chef, der ist ja sein Trauzeuge, glaube ich, gewesen oder Pate seines Kindes oder so. Und die sind ja super zerstritten, seit diese Super League-Geschichte aufgekommen ist. Und dass man da Juve noch gerne eins auswischen würde, das ist irgendwie von meinem Gefühl her nicht so weit hergeholt. Da hat natürlich einer aus dem Juve-Board gestern noch gesagt, dass das alles Gerüchte sind. Aber ja, also ich finde das nicht so weit hergeholt, dass die UEFA denen da vielleicht noch eins reindrücken wird.
Ja, und dann geht's vor den Kass und dann sagt der Kass ja, Moment mal.
Ja, genau.
Es ist, ich meine,
und das wird dann 2025 entschieden.
Ja, also wirklich, genau. Da wird dann nachträglich der Champions-League-Titel wieder zuerkannt, den sie natürlich schon wieder aberkannt hatten. Ja, es ist einfach, also bei allem, was ich kritisch finde bei solchen buchhalterischen Tricks und auch Juve gegenüber als Super League-Mitbegründer und so weiter und so fort, könnte ich ganz viele Dinge zu sagen. Aber es ist halt wirklich komisch, wenn ein Geschäft, das nur funktioniert, wenn beide Seiten mitmachen, dann zumindest jetzt in diesem Fall erstmal nur einen betrifft. Das ist schwierig, das empfinde ich auch, also entspricht nicht meinem Rechtsverständnis und ja, da möchte ich mal sehen, wie die UEFA das durchsetzt, aber wir werden es ja da miterleben. Ist ja schön, dass man als Sportjournalist jetzt immer dann solche Urteile lesen darf und sich dann...
Super, ja.
Ja, ne, das macht richtig Spaß. Aber gut, immerhin hat es mit Marktwerten zu tun. Das ist dann noch dein Heimspiel dich. Okay, also ich danke dir für diesen Überblick. Das war jetzt einmal ein längerer Blog, aber das interessiert ja sicherlich auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Dann würde ich mal vorschlagen, gehen wir doch vom Drittplatzierten der Serie A zum Drittplatzierten der Ligue 1. Da sind wir in Frankreich und wir wollen, Michael, auf Lens schauen, die mit 66 Punkten auch noch den Anschluss haben an Platz 2. Marseille nur 67 Punkte. Lens hat jetzt zuletzt mal verloren gegen PSG mit 1-3, aber ansonsten läuft es in der jüngeren Vergangenheit sehr, sehr erfolgreich mit 5 Siegen, die man da in den letzten 6 Spielen hatte. Was ist von Lens noch zu erwarten? Können die vielleicht Marseille noch abfangen? Man spielt ja auch noch gegeneinander in 2 Spieltagen.
Richtig, das ist am 6. Ist das Spiel, 21 Uhr in Lens vor dieser riesen Kulisse in Nordfrankreich. Also ich glaube, dass Lens auf jeden Fall das Zeug dazu hat. Auch die Niederlage gegen PSG, die du angesprochen hattest, was war das, nach 19 Minuten, glaube ich, haben die dann einen Platzverweis kassiert. Zu Recht, meiner Ansicht nach. Und haben dann das Spiel verloren, haben trotzdem noch Nadelstiche setzen können, aber da hat man gesehen, wenn Messi und Mbappé dann im Lauf sind, dann hat man einfach keine Chance. Und das ist ja auch nicht so verwerflich, denn immerhin hat man zuvor gegen die direkte Konkurrenz aus Rennes gewonnen, was ein ganz wichtiger Sieg war. Man ist jetzt vor Rennes platziert und hat dann auch nachgelegt, hat dann gegen Monaco gespielt. Das war, also in den französischen Medien war dann die Rede von einer Demonstration, von einer Bloßstellung der Monegassen. Und da muss ich auch sagen, es war beeindruckend, wie sie da gespielt haben. So spielen sie allerdings schon die gesamte Saison auf diese Art und Weise. Und zwar geht bei den Lensois ganz viel über die Physis. Also die rennen unfassbar viel, schaffen es in der 70. Minute noch einen draufzulegen, pressen hoch die ganze Zeit und zwingen so ganz viele Tore. Haben mit den schnellen Flügelspielern zwei richtige Waffen und dann natürlich auch einen Vollstrecker vorne drin mit Louis Openda, der ich meine bei 17 Toren steht aktuell.
Genau.
Auch ein junger Belgier das hängt vieles offenbar damit zusammen, dass im Herbst damals da ging der Leistungsdiagnostiker ging dann, das war Laurent Bessière und auch sein Kollege Dubois heißt der, die sind dann nach Nizza gegangen und dann kam eben Benoît Delaval und der hatte schon unter Marcelo Bielsa gearbeitet und hat jetzt in Lens eben eine sehr starke Methode entwickelt, um eben diese Physis immer wieder auf den Platz zu bringen. Also es ist wirklich beeindruckend, welche Konstanz die dabei auch an den Tag legen. Und da sind sie dann auch oftmals einfach nicht zu stoppen. Man hat noch kein adäquates Mittel gefunden, um gegen dieses unfassbar offensive, schnelle Pressing um dem Dai zu kommen. Und am 6. werden wir sehen, wie das dann gegen Marseille ausschaut. Ich meine, Marseille ist eine sehr stabile Mannschaft, war letztes Jahr auch Zweiter und muss jetzt eben schauen, dass man die Lens auf Abstand hält. Es wird schwierig genug, aber Lens hat auch in den letzten beiden Jahren die gute Ausgangsposition immer erst am Ende verspielt. Das heißt, jetzt geht's eigentlich erst ans Eingemachte. Und ich glaube, das Spiel wird dann eben auch entscheidend gegen Marseille, auf jeden Fall.
Das ist ja verrückt, dass wir über den Erfolg eines Teams sprechen und dann landen wir nicht beim Trainer, wir landen nicht beim Sportdirektor, sondern beim Leistungsdiagnostiker und sagen, das ist der entscheidende Mann. Spannend. Auf
einer der entscheidenden Männer. Also natürlich, ja, klar, also Trainer, ne? Frank L. ist klar. Kevin Danso, Ex-Augsburger, hat, glaube ich, alle Spiele über 90 Minuten gemacht, wenn ich mich jetzt nicht ganz irre. Also sind viele Faktoren, aber ja, genau. Also der Leistungsdiagnostiker ist einer der wichtigsten Faktoren.
Da würde mich jetzt die anderen beiden interessieren. Marius, Fabian, da würde ich euch gerne mit reinholen. Wenn wir jetzt sagen, Lens ist das Team, was mit so einem offensiven Pressing, mit viel Laufarbeit, mit sehr viel Physis es schafft, bis auf ja vielleicht sogar Platz 2 zu kommen. Wer ist in euren Ligen das Team, was dann vielleicht mit Lens am besten zu vergleichen wäre? Welchen mutmaßlich spanischen und italienischen Leistungsdiagnostiknamen muss ich mir bald drauf schaffen? Fabian, wer ist der Dauerläufer in La Liga?
Also von der Spielweise würde ich jetzt zwar nicht ganz konform gehen, aber ich denke, Real Sociedad San Sebastian macht das richtig gut. Ist, glaube ich, nach wie vor Tabellenvierter. Diese Position haben sie eigentlich fast die ganze Saison über und sind sehr konstant dort und stehen kurz vor dem Erreichen der Champions League dieses Jahr.
Das hast du doch jetzt absichtlich gemacht, Fabian. Das ist aber gut, gut. Also wir werden nämlich gleich noch über Real Sociedad sprechen, liebe Hörerinnen und Hörer. Aber vorher muss ich natürlich Majus noch mit reinholen. Majus, wer ist der Dauerläufer in Serie A?
Die Werte habe ich jetzt nicht vorliegen, aber eigentlich ganz klassisch wäre das sicherlich Atalanta, die ja auch immer so ein recht krasses Offensivpressing auf jeden Fall seit Jahren etabliert haben und jetzt damit ja auch wenn es nicht ganz so gut läuft wie in den letzten Jahren, ja doch mit 52 Punkten und 4 Rückstand auf die Champions-League-Plätze ziemlich gut dastehen.
Das stimmt, aber geiles Spiel gegen die Roma am Montag. Absolut. War das 3-1. Ja. Wobei auch wieder so ein bisschen ganz, ganz vintage Atalanta mit 7 Schüssen, 3 Tore. Also, aber gefühlt waren sie halt viel überlegener. Man hat halt gar nicht so mitbekommen, dass sie sich gar nicht so viele Chancen herausgespielt haben. Aber das war ein schöner Fight zwischen den beiden. Habe ich sehr gerne nebenher laufen lassen, während ich Buchhaltung, glaube ich, gemacht habe. Naja, werdet Rasenfunk-Supporter, kann ich da an der Stelle nur sagen. Okay, aber jetzt, bevor jetzt La Liga-Fans hier enttäuscht aufheulen, warum wir so lange nicht über San Sebastian sprechen. Fabian, deine Bühne. Du darfst uns jetzt erklären, warum Real Sociedad das nicht verspielen wird, diesen Champions-League-Platz, den man jetzt noch hat. 6 Punkte Vorsprung sind es und du sagst es ja schon, im Grunde hätten wir schon immer mal wieder über sie sprechen können. Mein persönlicher Eindruck war immer, naja, die werden halt noch irgendwann da abgefangen und dann ist halt diese schöne Geschichte vorbei. Jetzt sieht es ja nicht mehr ganz so aus. Klar, es sind noch 7 Spiele für Real Sociedad, aber die 6 Punkte Vorsprung sind jetzt nicht so schlecht.
Die sind nicht so schlecht. Jetzt haben sie jetzt in der englischen Woche am Dienstag mit 0-0 bei Betis Sevilla zumindest den direkten Verfolger erstmal auf Distanz gehalten. Ja, und ich denke, das Erfolgsrezept bei den Basken ist einfach hauptsächlich tatsächlich der Trainer, der selber Spieler war bei San Sebastian, der dann die zweite Mannschaft trainiert hat, auch die Jugend trainiert hat und jetzt seit ein paar Jahren die erste Mannschaft trainiert, der Real Sociedad lebt, der Real Sociedad ist und die haben ein sehr stimmiges Verhältnis im Moment natürlich auch mit der Vereinsführung und ich finde besonders beachtlich dieses Jahr ist, dass sie ja am Anfang der Saison richtig, richtig, richtig großes Pech hatten. Also es hat mit Glück begonnen, denn sie haben ja Alexander Isak verkauft für sage und schreibe, glaube ich, 70 Millionen Euro an die Neureichen aus Newcastle United. Grüße an Uli. Und der macht das da auch richtig gut. Aber Real Sociedad hatte dann natürlich plötzlich kurz vor Transferende im Sommer keinen Stürmer mehr oder beziehungsweise keinen gesetzten Neuner mehr. Und dann haben sie sich mit Umar Sadiq einen geholt von Udi Almeria, von einem Aufsteiger, der in der zweiten Liga schon gebombt hat, ohne Ende, der nigerianischer Nationalspieler ist und der einfach, ja, eins der großen Stürmertalente in Europas ist oder war, denn er war kaum mal eine Woche in San Sebastian, da hat er sich das Kreuzband gerissen und dann war diese Reinvestition schon wieder dahin und San Sebastian hat dann noch ganz schnell am Transfermarkt geguckt, was noch zu machen ist und haben sich dann Alexander Sorloth von Leipzig noch schnell geschnappt und der ist jetzt im Moment der gesetzte Neuner und da sind wir ja eigentlich schon bei einem Punkt, wo man sagen muss, okay, der ist jetzt nicht vergleichbar mit den anderen beiden. Der macht es gut, der macht auch seine Tore, der macht seine Ablagen, hat natürlich körperlich auch einiges zu bieten, aber er ist nicht dieser Torgarant, das die anderen beiden wahrscheinlich gewesen wären. Und dann hatten sie mit Mikel Oyarzabal, spanischer Nationalspieler, Kapitän von Real Sociedad, auch schon einen derben Ausfall, der auch mit Kreuzbandriss ausgefallen ist, der vor ein paar Wochen erst zurückkam, natürlich noch weit weg ist von seiner Top-Leistung oder seinem Leistungs Höhepunkt, sagen wir mal. Und auch diesen Rückschlag konnten sie verkraften, vereint wegstecken und sind einfach sehr, sehr konstant und haben da eine richtig gute Mischung gefunden, haben viele Jugendspieler auch hochgezogen und haben, wie gesagt, einen Trainer, der den Verein lebt jeden Tag. Das ist übrigens der Trainer, vielleicht können sich einige noch erinnern, der, glaube ich, letztes Jahr in der Europa-League-Saison die Vereinshymne einfach mal in der Pressekonferenz ins Mikrofon gebrüllt hat. Und zwar von vorne bis hinten über 2 Minuten oder so.
Stimmt,
also Das ist richtig sympathisch, was da läuft, richtig groß, richtig gute Arbeit, und die haben sich im Moment als stabilstes Team platziert nach den großen drei in Spanien.
Imanol Alguacil ist der Name, den sollten wir jetzt zumindest einmal noch fallen lassen, auch wenn ich Angst habe, ihn falsch ausgesprochen zu haben. Wenn du das jetzt so alles erzählst, also die Namen, das ist ja interessant, eben genauso das mit Ishak haben ja vielleicht noch einige mitbekommen, vielleicht auch noch die Leihe von Sørloth, aber dieses Wegstecken der Rückschläge scheint auch auf einer guten Defensive zu basieren, also man hat 29 Tore jetzt kassiert in 31 Toren, damit ist man jetzt nicht, also das ist durchaus nicht so untypisch für La Liga, das ist was, was mir jetzt schon seit ein paar Wochen aufgefallen ist, dass es eine ganze Reihe von sehr defensivstarken Teams gibt aktuell, also wenn ich mir zum Beispiel angucke, Villarreal, Bilbao, die haben auch nur 30 Gegentore kassiert, gut, mit Barca will ich jetzt nicht anfangen, mit Atletico auch nicht, aber es ist jetzt nicht so untypisch, auch Real Betis, gegen die man jetzt ja gerade unentschieden gespielt hat, nur 33, aber dennoch diese Konstanz über die ganze Saison hinweg, was zeichnet denn spielerisch San Sebastian aus?
Also sie haben vorne auf jeden Fall schon auch ein paar nette Spieler, die ja für Momentum sorgen können, da ist zum Beispiel noch David Silva, der ja mal wieder seinen dritten, vierten Frühling oder so erlebt. Mhm. Ja, sie können sich da wirklich sehr, sehr gut ergänzen. Und was du gerade schon angesprochen hast, richtig, wie ich finde, mit der starken Defensivleistung, was deine Frage von vorher auch nochmal widerspiegelt, es gibt jetzt kein so ein großes Team, das so ein Hauruck-Pressing macht, vielleicht noch Rayo Vallecano von Andoni Iraola, aber die stehen ja auch weiter unten in der Tabelle. Also die spanische Liga oder die besten Teams der spanischen Liga zeichnen sich eigentlich dieses Jahr mehr durch eine gewisse Ausgeglichenheit aus, in der was die Offensive und Defensive anbelangt. Und ja, Real Sociedad, wie gesagt, macht das sehr konstant und sehr gut und hat natürlich auch seit Imanol Alguacil dort Trainer ist, sehr viel Ruhe und sehr viel, ich glaube, Ruhe ist vielleicht das beste Wort. Die können da in Ruhe arbeiten. Die haben die komplette Region hinter sich, natürlich auch der Vorstand und so weiter. Da gibt es keine Strohfeuer, keine Aufgeregtheiten, kein Hollywood, kein gar nichts. Und so kann man gut arbeiten.
Ja, dann werden wir mal gucken, wie das ausgeht. Man spielt noch gegen Real, Barca und Atletico. Das sind noch weitere Gegner, die kommen, aber man hat eben auch die aktuell 6, beziehungsweise sollte Villarreal noch ein weiteres Spiel gewinnen. Die liegen noch eins hinter. 5 Punkte Vorsprung hat man und dann könnte man es vielleicht bis in die Champions League schaffen. In dieser Saison ging es ja in der Europa League bis ins Achtelfinale. Da ist man dann gegen die Roma ausgeschieden mit 0-2. Und 0-0. Dann springen wir noch einmal nach Italien und wollen uns mit dem Abstiegskampf befassen. Da hat sich wieder was getan. Hellas ist da ein bisschen am Tumulte verursachen, ich glaube auch bei so manchem Konkurrenten. Wie sieht das da unten aus?
Ja, Hellas hat sich lass mich nochmal kurz gucken, 2 Siegen und einem Unentschieden aus den letzten 3 Spielen den Anschluss hergestellt, ich glaube, als ich letztes Mal hier zu Gast war, da hatten sie noch so gefühlt 10 Punkte Rückstand auf das rettende Ufer, genau. Und mit einer guten Phase und auch tatsächlich muss man sagen, viel Spielglück, das im anderen Momenten der Saison vielleicht ein bisschen gefehlt hat. Kann man dann vielleicht sagen, das gleicht sich dann ja doch bis in einer Saison alles wieder aus. Haben sie jetzt so das Momentum so ein bisschen auf ihrer Seite, während es für Lecce und Spezia auf den Plätzen 16 und 17 mit 28 und 27 Punkten derzeit gar nicht mehr so rund läuft. Die sind dann so ein bisschen auch, die verlieren zwar nicht immer, aber sind trotzdem so ein bisschen in so einen Negativstrudel geraten. Und Hellas hat halt eben die Chance genutzt und den Anschluss hergestellt und kann jetzt, die spielen am Sonntag beim schon fast sicheren Absteiger aus Cremonese oder eigentlich sicheren Absteiger aus Cremonese. Und Spezia spielt gegen Monza, die sehr stark sind, also für die Verhältnisse eines Aufsteigers. Und Lecce spielt gegen Udinese, auch ein super solides Team. Also da kann man auf jeden Fall keinen Sieg irgendwie einplanen. Und dann könnte es durchaus sein, dass Hellas eben die Abstiegsränge verlässt und das zum ersten Mal seit dem 7. Spieltag.
Und gibt es neben den Ergebnissen und vielleicht auch etwas Spielglück auch noch andere Gründe? Also der wievielte Trainer sitzt da auf der Trainerbank? In der Bundesliga wäre es ja schon wahrscheinlich der vierte oder fünfte vielleicht sogar schon. Oder ja, wie ist da sonst die Situation jetzt?
Also seit Dezember ist ein eigentlich relativ unbekannter Trainer in den, so aus den ersten Ligen, bei Hellas im Amt. Das ist Marco Zaffaroni, der hat nämlich vorher, bevor er dieses Amt bekommen hat, gar keine Serie A-Erfahrung gehabt. Er ist quasi dem vorigen U19-Trainer Buchetti an die Seite gestellt worden, auch so ein bisschen aus Lizenzgründen. Und eigentlich sollte der das übernehmen, aber hatte dann noch nicht die richtigen Papiere. Und deswegen haben sie ihm halt einen erfahrenen Mann an die Seite gestellt. Und dieses Duo funktioniert eigentlich ziemlich gut. Gab zwar zwischenzeitlich dann auch eine Phase, wo sie nicht gewonnen haben, aber auch zum Jahresbeginn hatten sie auch mal 4 Spiele nicht verloren. Und ja, die beiden haben das geschafft, die Mannschaft auf jeden Fall defensiv sehr zu stabilisieren und diesen Kampfgeist, den die Mannschaft in den vergangenen Jahren unter Igor Tudor und Ivan Juric, das hat die so richtig ausgezeichnet. Mhm. Und das haben die irgendwie geschafft, wieder zurückzuholen. Also Hellas spielt nicht wirklich ansehnlichen Fußball, aber ist hinten ziemlich massiert, sag ich jetzt mal, und schafft es, effektiv zu kontern und ja eben auch die Chancen, die sie haben, in Tore umzumünzen und dadurch eben so ein bisschen dieses angesprochene Momentum auf ihre Seite zu bekommen. Also die finde ich schon, dass es auch kadertechnisch durchaus stärker sind als die Konkurrenz da unten. Wenn man sich einen Linksverteidiger Josh Doig anguckt, der zwar erst 20 ist, aber sicherlich im kommenden Sommer ein Kandidat ist, der für mehrere Millionen in die Premier League wechseln könnte. Faraoni oder Tamese, die auch unter Juric und Tudor schon sehr, sehr stark waren. Miguel Veloso, der Kapitän, Portugiese, kennt man vielleicht noch. Simone Verdi, der jetzt auch gegen Bologna beim Sieg den Doppelpack gemacht hat. Das sind Spieler, die Qualität haben und auch im Abstiegskampf auf jeden Fall schon erfahren sind und was vielleicht ein bisschen Vorteile bringt gegenüber Mannschaften wie Spezia und Lecce, die zwar auch teilweise gute Spiele haben, aber in diesen Situationen eben noch nicht so oft waren, wie das teilweise diese sehr erfahrenen Spieler eben gewesen sind.
Mhm. Und man hat ja auch noch ein interessantes Restprogramm, wenn ich mir das so angucke. Also jetzt Cremonese hast du schon angesprochen, man spielt auch noch auswärts in Lecce oder bei Lecce besser gesagt und noch zu Hause gegen Empoli am vorletzten Spieltag. Sollte man es eng halten mit den anderen da vorne, also Empoli ist schon ein bisschen weg, könnte aber auch dementsprechend sein, dass es für die dann um nichts mehr geht an diesem vorletzten Spieltag.
Absolut.
Dann könnte das da wirklich nochmal interessant werden.
Und das im 120. Jahr des Bestehens, also vor ein paar Wochen ist da erst die Feier ausgetragen worden, wo auch zum Beispiel die Meistermannschaft um Hans-Peter Briegel geehrt wurde. Also da will man ja dann ungern absteigen.
Da will man ungern absteigen. Aber das habe ich jetzt ehrlich gesagt als Grundwissen vorausgesetzt, dass alle Leute sagen, naja klar, Hellas, das ist ja gerade 120-jähriges Bestehen. Wer hätte das nicht jetzt schon direkt auf dem Zettel gehabt? Aber gut, auch das Offensichtliche muss hier manchmal nochmal ausgesprochen werden in der Ligatur. Und wir wollen auch nochmal nach Frankreich blicken und uns mit Lille auseinandersetzen. Die liegen auf Rang 5. Und bei Lille, da über die haben wir schon mehrfach gesprochen, es ging immer so ein bisschen hin und her. Aber wenn ich das so richtig im Blick habe, Michael, ist man eigentlich in der Tabelle immer so relativ konstant in ungefähr dem Bereich, in dem man jetzt auch liegt. Was ist denn die aktuelle Situation? Was macht es notwendig, dass wir über Lille sprechen?
Eigentlich die Konstanz, die Lille überraschenderweise an den Tag legt. Ich meine, letztes Jahr war man Zehnter, man musste nach der Meisterschaft, die man mit dem jetzigen PSG-Trainer Christophe Galtier da gewonnen hat, eine neue Mannschaft aufbauen. Musste zeigen, dass man zu Recht da oben stand, hat man nicht geschafft und war dann eben im grauen Mittelfeld und da wieder rauszukommen ist eben die Leistung, die man ihnen gönnen muss, weil man eben um Spieler wie den öfter genannten Jonathan David, der jetzt mit 21 Toren knapp hinter Kylian Mbappé in der Torschützenliste steht, mit einem José Fonsch, der, der dieser Turm in der Abwehr ist. Und mit einem umfunktionierten Timothy Ware, der der mal im Sturm spielt, mal auf den Außen, mal in der Verteidigung. Der wirklich auch
in der Verteidigung?
Der hat auch mal Außenverteidiger gespielt, ja. Mhm. Das ist ein sehr polyvalenter Spieler. Echt? Und der sich damit natürlich auch auf die Zettel der vieler europäischer Clubs gespielt hat. Soll unter anderem auch Interesse aus der Bundesliga geben, Gladbach zum Beispiel. Und aber natürlich auch unter anderem wegen seiner Herkunft oder wegen seiner amerikanischen Wurzeln, klar die Premier League. Und Marseille ist interessiert. Genau. Und da ist es jetzt die Frage, bleibt man auf den vorderen Plätzen? Also aktuell, du hast es gesagt, ist Lille Fünfter, 3 Punkte vor Rennes. Aber Rennes ist eine starke Mannschaft. Auch Lyon könnte da theoretisch noch ein Wörtchen mitreden, auch wenn es nur noch 6 Partien zu spielen sind. Aber da muss man gefeit sein. Man muss diese Angriffe von denen abwehren. Und es geht noch gegen Monaco und gegen Marseille. Also es kommt jetzt ganz viel auf diesen Endspurt an. Und da ist dann auch die Frage, wie es in Zukunft läuft. Jonathan David steht bei vielen Topclubs in der Premier League auch auf dem Zettel. Sogar Bayern soll mal angefragt haben. Und da dann schon wieder eine neue Mannschaft aufzubauen, ist genau die Problematik, die sich dann auftun würde. Vor allem, wenn man dann international spielt, in dem Fall in der Europa League.
Ist denn Jonathan David auch the real deal? Also klar, wenn jemand irgendwie nur ein Tor hinter Kylian Mbappé in der Torjägerliste liegt, ich glaube 25 Torbeteiligungen in 31 Spielen hat er gesammelt, das ist alles sehr gut, könnte ja aber auch so ein One-Hit, One-Season-Wonder sein.
Ja, das ist er definitiv nicht. Also nach den letzten beiden Saisons, wo er auch schon geknipst hat, es war natürlich mal die Gefahr, er ist ja auch noch jung, dass er da abbaut. Er war zuvor ein bisschen im Schatten von Burak Yilmaz, der war da aber schon 35, 36 und ist dann gegangen. Und dann ist David eben der Nachfolger von dem vorhin erwähnten Victor Osimhen geworden und hat regelmäßig sogar in der letzten Saison seine Tore gemacht, was schon von einer gewissen Konstanz zeugt. Was aber natürlich in der Ligue A auch nochmal eine andere Nummer ist als in der Premier League. Und da besteht dann genau die, darin besteht dann genau die Aufgabe, auch bei einem anderen Verein, auch in einer anderen Liga, die dann deutlich physischer verteidigt, seine Qualitäten nachzuweisen. Auch bei der WM war er ja dabei, ist nicht groß in Erscheinung getreten, was dann natürlich auch daran liegt, dass das ganze kanadische Team keinen großen Auftrag hatte. Und ja, also ein One-Hit-Wonder ist er nicht. Ich glaube, dass er wenn er in der Ligue A bleibt, weiter knipsen wird. Die Frage ist, ob das auch in der Premier League oder woanders möglich ist. Die Qualität dazu hat er aber auf jeden Fall.
Und er spielt natürlich auch in einem offensiv starken Team. Also Paulo Fonseca, der ja von der Roma gekommen ist, ist da der Trainer. Und wenn ich mir zum Beispiel die Expected Goals angucke, dann liegt Lille sogar auf Rang 2 hinter PSG. Und mit gar nicht, also es gibt eine Lücke, aber die ist gar nicht so groß. In den Toren, die man erzielt hat, ist es tatsächlich ein bisschen anders. Da hat Monaco ein bisschen mehr erzielt. Aber das liest sich für mich, ohne dass ich jetzt viel von Lille gesehen hatte, so ehrlich muss ich sein, als würde man eben auch einen Offensivfußball spielen.
Das tut man auf jeden Fall, ja. Also das Spiel ist natürlich auch auf Jonathan David ausgelegt. Also man weiß, dass er schnell ist, man weiß, dass er unglaublich viel arbeiten kann und Bälle verteilen, aber auch eben ins Tor schießen kann. Also er hat eine Vielseitigkeit, die er sich in den letzten Jahren antrainiert hat. Er wurde damals in seiner Jugend wurde er in Salzburg und in Stuttgart angeboten. Er konnte wegen Visaproblemen konnte es damals nicht wahrnehmen, aber er hat damals schon immer Extraschichten geschoben. hat das auch dann weiterverfolgt, als er nach Europa gekommen ist. Diese Vielseitigkeit zeichnet ihn dann aus Die Tore, also ich meine, du sagst Expected Goals, klar, aber die Tore muss man dann eben auch machen. Also er hat diese Kaltschnäuzigkeit. Es ist ein offensives Team, klar. Es ist ein Team, das ihm die Bälle zuspielt, aber er erarbeitet sich auch die Tore.
Okay, also wir sehen, da gibt es definitiv ein Stürmertalent, das vielleicht wieder aus der Liga kommen würde. Wäre nicht das erste, was einen dann überrascht. Wir werden verfolgen, ob Lille das schaffen kann, sich da oben zu halten. Wie gesagt, die Voraussetzungen sind dafür da. Danke dir, Michael. Und dann habe ich an euch alle drei nur noch eine letzte Frage, die auch Uli gleich noch beantworten werden muss, nämlich welche Spiele sollte man am Wochenende unbedingt im Blick haben bei euch in der Liga? Fabian, du darfst mal beginnen. In La Liga gibt es ein Aufeinandertreffen, gibt es da so ein Was macht Osasuna? Müssen wir uns mit Girona gegen Cadiz oder was ist da los? Was kannst du uns anbieten?
Na, es ist heiß in der Liga, was die europäischen Plätze anbelangt. Von daher gibt es ein interessantes Duell bereits am heutigen Abend, nämlich Athletic Bilbao spielt zu Hause gegen Sevilla. Das sind vielleicht die zwei Teams, die im Moment am meisten in Form sind. Ich glaube, Bilbao hat jetzt 3 Spiele in Folge gewonnen und meldet sich nochmal an im Kampf um Europa. Und Sevilla hat sich mit dem neuen Trainer Mendilibar befreit. Und ist jetzt, glaube ich, auf Platz 13 hochgerutscht. Also da kann man am heutigen Abend schon mal gar nichts falsch machen. Mhm. Und ja, das ist jetzt erstmal, würde ich ja sagen, das Spiel von heute Abend auf jeden Fall.
Wollen wir da noch kurz draufblicken auf diesen Kampf um Europa, weil es ist ja wirklich sehr eng. Betis 49 Punkte, Villarreal 47 Punkte, Bilbao 46 Punkte und ja, ich glaube, Osasuna darf man da schon noch mit dazu zählen mit 44 Punkten. Das sind dann 3 Punkte Rückstand aktuell. Das ist ein bisschen enger, als ich das zuletzt so in Erinnerung hatte.
Total. Jetzt ist vielleicht sogar noch Rayo Vallecano reingerutscht. Mhm,
stimmt,
die haben gestern
mit dem Sieg gegen Barça,
die also so sehr wie die Meisterschaft auch entschieden ist in Spanien, machen sich die beiden da gerade keine Ehre, weder Barça noch Real Madrid in den letzten Wochen. Also nee, es wird auf jeden Fall spannend. Ich bin auch nach wie vor gespannt, was Betis macht, weil sie haben jetzt gerade so einen Einbruch irgendwie unter Pellegrini und waren eigentlich lange Zeit für mich das Team, das vielleicht die Champions League noch packen kann. Jetzt sind sie 6 Punkte hinten, aber wir haben natürlich noch ein paar Spieltage, 7 Spieltage glaube ich noch, also von daher darf man die nicht abschreien. Villarreal mit Quique Setién ist immer ein interessantes Team. Wie gesagt, Bilbao gerade wirklich in Form mit 3 Siegen in Folge. Die Basken werden auch nochmal angreifen. Osasuna und Vallecano würde ich jetzt da ein bisschen bisschen ausnehmen. Ich glaube, die werden es nicht nach oben noch reinschaffen, aber genau, zwischen Real Sociedad, die es wahrscheinlich in die Champions League schaffen, und dann Betis, Villarreal und Athletic, da wird spannend bleiben.
Das kann man sich auf jeden Fall angucken und ist natürlich völlig klar, warum ich nach Girona gefragt habe, denn da spielt Valentin Castellanos, der alleine, alleine Real Madrid mit 4:2 abgeschossen hat, so muss man es sagen, hat 4 seiner 11 Saisontore gegen Real gemacht. Der hatte einen richtig, richtig guten Abend. Wann war das? Am Dienstag, glaube ich.
Das war am Dienstag, genau.
Ja, also da ging es gut ab. Deswegen gibt's noch weiteres Spiel, deswegen dieser kleine Girona-Gag, den ich da unbedingt noch mit einbauen würde, aber gibt es noch weitere Partie, auf die man blicken sollte?
Man hat am Wochenende auf jeden Fall Samstagabend ein nettes Spiel mit Barcelona gegen Betis.
Ja, ja.
Beide gerade zwar nicht in Topform, aber ich denke, so vom Namen her kann man sich das schon mal antun. Und alle anderen Partien versprechen jetzt am ersten Blick vielleicht nicht so viel, aber
kann ja immer sein, dass jemand 4 Tore erzielt.
Kann immer passieren. Girona weiß man ja vielleicht auch, ist ja so ein Manchester City Ausbildungssatellitenclub. Und Castellanos, den du angesprochen hast, der war ja vorher bei New York City, dann zu Girona. Und wahrscheinlich kommt er dann in 2 Jahren zu Manchester City, wenn er so weitermacht wie bisher.
Na, das ist doch schön, dass Manchester auch endlich mal wieder ein bisschen Talent in sein Team bekommt. Das können sie gebrauchen. Das ist die Good News zum Donnerstagvormittag. Dann schauen wir noch auf die Serie A. Marius, was sollten wir denn in Italien im Blick behalten?
Es ist das römische, mailändische Wochenende. Und damit ja auch der absolute Kampf um die Champions League-Plätze. Am Samstag um 18 Uhr empfängt José Mourinhos Roma Milan. Die sind ja beide bei 56 Punkten und Mensch, haben tatsächlich auch die gleiche Tordifferenz. Da geht es auf jeden Fall um viel. Und Festung Olympico, das wird sicherlich auch ziemlich stimmungsvoll werden. Und dann am Sonntag um 12.30 Uhr empfängt Inter Lazio. Und sollte Lazio dieses Spiel nicht gewinnen und zeitgleich am Tag davor Napoli Salernitana schlagen, dann stehen sie dann eben auch vom Sofa her als Meister fest. Da gab es noch Gespräche, ob man das nicht zeitgleich dann stattfinden lassen soll.
Das wollte ich gerade sagen. Das ist
aber, glaube ich, noch nicht entschieden. Das ist, glaube ich, noch nicht entschieden.
Ach so, nee, das weiß man jetzt noch nicht am Donnerstag, ob am Samstag oder Sonntag gespielt wird. Okay, alles klar, muss wieder vor das Olympische Komitee wahrscheinlich sein. Ich weiß nicht, ob das jetzt du in Deutschland, da wäre jetzt noch nicht mal der Antrag durch. Also deswegen dieses Italien-Bashing, glaube ich, möchte ich da nicht haben. Aber
nee, ich sehe das eher so ein bisschen aus romantischer Sicht.
Ja, es wäre natürlich, das wäre schon das, was ich jetzt auch sagen wollte. Also Napoli könnte wieder Meister werden und dann, ich meine, auf dem Sofa säße dann keiner, da könnten wir uns da schon sicher sein. Sitzen würde da auch keiner, aber schöner wäre es natürlich tatsächlich, wenn das in einem Stadion passieren könnte.
Genau, eben deshalb. Das ist das Ding, ja.
Gut, vielleicht wird ja das Spiel noch verschoben, dann bekämen wir da unseren Wunsch und dann haben wir ja noch die Ligue 1. Michael, auf was sollten wir da achten an diesem Wochenende?
Ja, am 1. Straßburg gegen Lyon. Straßburg ist noch akut abstiegsgefährdet. Mhm. Und Lyon möchte noch um jeden Preis die internationalen Plätze erreichen. Und wenn ich außerhalb der Liga irgendwas sagen dürfte, dann ist natürlich am Samstag, findet das Pokalfinale statt, zwischen Toulouse und Nantes.
Ja, na klar, stimmt, richtig. Ja, Samstag. Mhm.
Genau, zwei, die es in der Liga nicht immer gezeigt haben, aber Nantes kann den Pokalsieg wiederholen, ist auch ebenso wie Straßburg akut abstiegsgefährdet, immer noch, liegt nur knapp über dem Strich mit, glaube ich, zwei oder drei Toren Vorsprung nur vor Brest. Mhm. Und genau, also man kann auf jeden Fall am Freitag sich die Liga anschauen, Straßburg gegen Lyon und dann am Samstag das Pokalfinale Toulouse gegen Nantes.
Ja, und ich habe irgendwie so das Gefühl, über diesen Abstiegskampf werden wir noch sprechen. Auxerre, Straßburg, Nantes und Brest innerhalb von zwei Punkten. Also die einen haben 33 Auxerre und die anderen haben 32 und da ist es nur die Tordifferenz und die ist minimal unterschiedlich. Minus 10, minus 11, minus 13. Ich habe das Gefühl, über den Abstiegskampf in der Ligue 1 werden wir noch sprechen, denn dass PSG Meister wird irgendwann, das muss dann nicht mehr so wirklich thematisiert werden.
Richtig.
Ich danke euch dreien sehr. Herzlichen Dank an Michael Postel vom Kicker. Danke, dass du wieder mit dabei warst.
Dankeschön auch, Max.
Danke an Marius Seuke, der M. Seuke auf Twitter, habe ich vorhin, glaube ich, gar nicht gesagt. Danke, Marius.
Danke dir, wie immer, für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Und ich danke auch dem Ed Rosengartler, Fabian Pakula. Danke dir, lieber Fabian. Grüße nach Spanien.
Vielen Dank. Schönen Tag euch allen.
Und hier geht's jetzt weiter mit Uli Hebel. Jetzt begrüße ich Uli Hebel bei mir, die Stimme von Sky und DAZN und natürlich auch von Click and Rush, dem Premier League Podcast. Hallo Uli.
Hallo, grüß dich.
Schön, dass du hier bist. Wir haben es hinter uns, das große Spiel der Saison. Wir alle haben drauf gewartet. City gegen Arsenal. Die Frage, würde Arsenal irgendwie es doch schaffen, gegen diese Übermacht aus Manchester zu bestehen? Man muss sagen, nein, können sie nicht. 1-4, das war dann sehr deutlich, schon in der 7. Minute Kevin De Bruyne. John Stones dann noch ganz kurz vor der Halbzeit und als dann das 3-0 gefallen ist, wieder durch Kevin De Bruyne in der 54. Minute nach Vorlage von Erling Haaland. Da war der Kars gessen. 4-1 am Ende gewinnt City, hat jetzt 2 Punkte Rückstand, aber ja auch noch 2 Spiele weniger. Der Drops ist gelutscht, oder? Das wird sich jetzt City nicht mehr nehmen lassen.
Jetzt muss ich aufpassen, was ich antworte. Ich sage in unserem Podcast immer, ich falle nicht mehr um. Und da wird immer die Prozentfrage gestellt, zu wie viel Prozent ist die Möglichkeit da, dass Arsenal Meister wird. Und ich habe gesagt, ich gehe nie unter 51. Ah. Aber ich mache eine fette 0 vor die 51 und ein Komma. Weil ja, also ich glaube leider, das war's, ja. Also ich fürchte, das hat man ja in dem Spiel auch gesehen, wo der Unterschied noch liegt. Kann mir schwer vorstellen, dass es irgendwas gibt, was in irgendeiner Weise Arsenal jetzt doch noch nach vorne schiebt. Ich glaube aber ehrlich gesagt auch, selbst hätten die aus irgendwelchen Gründen Mittwochabend gewonnen, hätte ich trotzdem inzwischen fast auf City getippt, weil es einfach zu deutlich aussieht im Moment.
Ja, diese drei Unentschieden von Arsenal, die haben halt wirklich reingefressen jetzt, die drei Unentschieden, die man jetzt zuletzt hatte vor diesem Spiel, also quasi der Einbruch kam eigentlich schon vorher, 2-2 gegen Liverpool, das war ja eher noch glücklich und gut, da einen Punkt mitzunehmen, 2-2 gegen West Ham und dann dieses 3-3 gegen Southampton, auch da irgendwie auch noch gut, da trotzdem einen Punkt mitzunehmen, aber es reicht halt nicht und wenn du dann so deutlich verlierst, sagt es was deiner Meinung nach auch aus über den Zustand der Liga, dass es dann, naja, wir hatten jetzt eben diesen Sondereffekt Arsenal, aber letztlich läuft es ja jetzt dann doch wieder auf das hinaus, was wir auch vor der Saison im Grunde so erwarten konnten.
Ja, ich würde gar nicht sagen, dass es an der Liga liegt als solches, sondern es sagt viel über Manchester City aus. Mhm. Und wenn du mir die Ausfahrt einmal erlaubst, ich habe das auch schon in sozialen Netzwerken so gesagt und dazu stehe ich aber auch. Ich finde trotzdem, egal wie diese Saison ausgeht für Arsenal und ich prognostiziere mal, dass das jetzt eine plus 10 Punkte Saison wird für City am Ende. Es ist trotzdem eine total besondere Truppe, die Arsenal da hat und sie sind so weit voraus dem Prozess, dass es überhaupt kein Beinbruch ist, dass das jetzt so läuft, wie es läuft. Die Diskrepanz in diesem Spitzenspiel zwischen dem, was angekündigt war und dem, was letztlich auf dem Feld zu sehen war, war wahrscheinlich nie größer in einem Topspiel, in einem saisondefinierenden Spiel. Und trotzdem ist Arsenal im Schnitt, sind die Leistungsträger 22, 23 Jahre alt. Diese Truppe hat zusammen noch nie ein Champions-League-Spiel absolviert. Das werden sie erst nächstes Jahr tun. Die haben einen Trainer, von dem ich denke, dass er so ziemlich für alles Lösungen findet. Nur wenn halt, und das ist der große Unterschied von allen anderen Mannschaften im Vergleich zu Manchester City und sowas muss aber auch wachsen. Wenn bei Arsenal ein William Saliba fehlt, dann kommt Rob Holding rein. Und das ist gar kein persönlicher Vorwurf von Rob Holding, aber der ist einfach nicht gut genug. Und dann könnte man sich noch überlegen, naja, wäre jetzt Tomiyasu gesund, dann könnte Ben White in die Mitte rutschen oder vielleicht auch mal auf die Sechserposition, wo Thomas Partey eine Saison spielt, in der 25 Spiele lang sensationell war und jetzt 10 Spiele lang durchschnittlich bis hundsmiserabel war. Und das kann Arsenal einfach nicht problemlos auffangen. Und das Beispiel, das ich dir nenne, ist Nathan Ake. Das ist für mich, das spielt eine, das ist zum Niederknien die Saison, die der spielt. Dessen Tacklings sind grandios. Also wer Tacklings mag, einfach mal bei YouTube reinhaken. Das ist italienischer 90er-Jahres-Stil von Nathan Ake. Der fehlt gegen Arsenal.
Ja.
Und du musst nicht drüber reden, weil es einfach überhaupt nicht ins Gewicht fällt, weil sie problemlos rumschieben können, wie sie lustig sind und einen qualitativ genauso guten, wenn nicht sogar teilweise passenderen oder besseren Ersatz finden. Und das ist bei Arsenal, das Wort ist wichtig, noch nicht der Fall. Ich glaube, das kann passieren, aber noch ist es nicht so.
Und dann könnte man das ja sogar auch als positives Zeichen sehen, auch wenn es jetzt wahrscheinlich mit der Meisterschaft nichts wird für Arsenal, denn so ein bisschen stehen da ja auch so zwei verschiedene Ansätze, wie man ein Erfolgsteam zusammenstellt, sich gegenüber. Also Manchester City mit, also alles, was das Financial Fairplay irgendwie austricksen kann, da muss man nicht viel Football Leagues gelesen haben, um das mitzubekommen, waren ja auch schon auch mal in der Champions League aus dem Wettbewerb genommen und dann wieder zurückgeklagt und so weiter und so fort. Unglaublich hohe Ausgaben für Transfers und so weiter. Und auf der anderen Seite eben ein Arsenal, das unter anderem am Trainer sehr lange festgehalten hat und ja so ein bisschen die Spieler bei sich versammelt hat. Also wenn ich mir zum Beispiel einen Ødegaard angucke oder auch einen Granit Xhaka kann man da glaube ich auch nennen, Zinchenko und so weiter. Also diejenigen, die zwar sehr, sehr leistungsstark sind, aber nochmal beweisen mussten, dass sie es auch wirklich auf allerhöchstem Level können.
Ja, und ich wünsche mir ehrlich gesagt auch, dass sie es genauso beibehalten. Also das ist die große Frage. Gehen sie jetzt nach dieser Saison her und sagen, okay, wir brauchen vielleicht 2, 3 total erfahrene Spieler und holen 30-Jährige oder machen sie diesen Weg auch miteinander? Also Zinchenko fällt ja insofern aus dem Raster, dass er bei Arsenal jetzt, dass er ein bisschen älter ist. Stimmt. Xhaka ist, also er ist ja auch noch nicht alt, ne? Also das ist ja immer noch alles im Rahmen. Granit Xhaka ist ja da gewesen, das war ja auch erstaunlich, weil sie den ja schon mehrfach abladen wollten, aber Arteta scheint eine tolle Beziehung zu ihm zu haben, das ist aber natürlich einer, der jetzt auf Sicht irgendwann mal ausgetauscht werden muss in der Mannschaft, auch aus Qualitätsgründen, ohne ihm da jetzt zu nahe treten zu wollen. Und da bin ich jetzt total gespannt, wie sie es machen. Ob sie jetzt denken, okay, wir sind einen Schritt davon entfernt und los geht's, alles reingebuttert in die Truppe, oder ob sie bei sich bleiben und eben den organischen Prozess passieren lassen, so wie City damals gemacht hat. Und wenn sie das tun, dann, das ist meine Prognose, dann sind sie in den nächsten Jahren mit dabei. Ob sie es irgendwann mal schaffen, also die sind nicht so schlecht, die da vorne dran laufen. Das ist wahrscheinlich somit das Beste, was Europa zu bieten hat an einem normalen Tag. Und die normalen Tage, die häufen sich wieder in den letzten Monaten. Aber dann haben wir ein Team, das zusätzlich dazu rutscht.
Wir werden es verfolgen, ob Arsenal seinen Weg weitergeht. Ganz kurz wollen wir dann aber auch über die Spurs sprechen. Die gehen ihren Weg auch weiter, aber der hat viele Kurven, dieser Weg. Und irgendwie führt er zu nichts.
Ja, das tut mir total leid, dass ich immer mit Tottenham hier bei dir komme, weil es ist Wahnsinn. Also wir nehmen ja auf noch vor dem Spiel gegen Manchester United. Das kann schon sein, dass das auch da nochmal eine extra Story gäbe, aber haben ihren Interimstrainer, der es eigentlich bis Saisonende machen sollte, jetzt entlassen, nachdem sie bei Newcastle United 6-1 untergehen und nach 21 Minuten. Das waren die fürchterlichsten 21 Minuten eines Teams, die ich je gesehen habe. Vor allen Dingen gemessen noch an dem, was das Ziel ist. Und das ist nach wie vor Champions-League-Qualifikation. Das war eine Offenbarung, wirklich. Und deswegen ist die Reaktion klar. Und jetzt sind wir halt dabei. Wir haben es beim letzten Mal auch schon kurz besprochen, dass Fabio Paratici nicht mehr dabei ist, sportlicher Chef, weil der ja gesperrt wurde. Hat ein paar Tage vorher noch ein Interview gegeben, dass alles gut wird, und ein paar Tage später dann ist die Sperre da, er muss dann zurücktreten, und jetzt ist Tottenham ohne Sportvorstand, ohne Trainer, ohne Plan, ohne Richtung, ohne funktionierendes Team, hat dieser Mannschaft wahnsinnig viele Ausreden gegeben, die Truppe wirkt ausgezehrt von vielen verschiedenen Trainerideen, also kurzum, das, was wir jetzt hier erleben, ist wahrscheinlich aufgerechnet das Problem der letzten 4 Jahre, in denen die Spurs aber auch nichts richtig gemacht haben. Vielleicht im Vakuum für sich jede einzelne Trainerentscheidung oder Sportvorstand oder wie auch immer, Sportchef, wie man es nennen will, Entscheidung kann man nachvollziehen, aber zusammengerechnet ist es furchtbar, was da als Summe rauskommt. Mhm.
Damit Tottenham auf Rang 7, punktgleich zwar noch mit Liverpool auf Rang 6, aber eben die 2 Niederlagen und jetzt eben das ausstehende Spiel gegen Manchester United wird wichtig, und schon am nächsten Spieltag wird man schon sich direkt mit Liverpool auswärts duellieren. Da könnten die Reds dann wiederum einen ganz wichtigen Punktegewinn möglicherweise landen, aber wir wollen auch über positive Dinge sprechen. Uli, wir wollen uns hier nicht immer mit den Problemfällen befassen. Lass uns über Aston Villa sprechen. Was ist denn da eigentlich los? Sie liegen auf Rang 5, haben 54 Punkte. Damit sind sie noch nicht sicher durch und so weiter. Also das kann auch noch quasi vom Ergebnis her eine unbefriedigende Saison werden, weil man nochmal rausfliegt aus den europäischen Rängen. Aber wenn ich mir die letzten 2, 4, 6, 8, 10, 11 Spiele, wenn ich mich gerade nicht verrechnet habe, nee, ich habe mich verrechnet, aber es waren auf jeden Fall sehr viele ungeschlagene Spiele. Man hat einen unheimlichen Lauf hingelegt. Wie ist das möglich?
Die Antwort ist Unai Emery. Das ist wirklich erstaunlich. Der kam ja nach England, da haben wir damals auch drüber geredet hier, mit der Engländer sagt immer unfinished business, also damals noch bei Arsenal, und er hatte irgendwie das Gefühl, er muss noch was beweisen, und das tut er gerade. Hat aus einer Mannschaft, die unter Steven Gerrard das langweiligste Team der Liga war, gar nichts, also ich wusste überhaupt nicht, was das sein soll, ein Team gemacht, das jetzt immer noch nicht höchst attraktiv spielt, aber die nutzen jetzt endlich ihr Potenzial. Das ist so, es ist gar nicht großartig anders, was sie spielen. Die sind wirklich wie so ein Chamäleon, passen sich immer dem Gegner an. Und das ist ja Unai Emerys große Superkraft, dass er einfach den Matchplan des Gegenübers so ausrechnet, dass er sie dermaßen einfach runterzieht aufs Niveau, das sie brauchen, damit sie dann einfach ihr Spiel gewinnen können. So macht das meistens, wenn es klappt. Und das kommt dazu, dass so ziemlich jeder einzelne Spieler, der im Moment zumindest spielt, seine eigene Form verbessert hat, mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein auftritt. Das haben auch einzelne davon, wie McGinn zum Beispiel, mal gesagt, dass er von Unai Emery die so klare Anweisungen bekommt per Video, wie er es noch überhaupt nie bekommen hat. Und er weiß zu jedem Zeitpunkt, was er zu tun hat. Und das lässt sich im Moment einfach die Ergebnisse holen. Nochmal, nicht immer gut spielen, aber die Ergebnisse holen. Und eine besondere Nennung muss noch erlaubt sein, Ollie Watkins, von dem ich immer ziemlich viel gehalten habe, weil, glaube ich, die Einstellung, die technischen Fähigkeiten und auch die grundsätzlich physischen Voraussetzungen so sind, dass das ein wahnsinnig guter Stürmer sein muss, an dem auch Arsenal zum Beispiel dran war. Und der ist also der dreht plötzlich hohl unter Emery. Das ist der absolut klare Zielspieler, das war er vorher nie, sondern er war eigentlich eher immer so ein Schattenstürmer, der für andere kreieren musste oder für Coutinho ablegen musste und eigentlich eher für zweite Bälle oder für Konter da war, und jetzt ist es ein klarer Zielspieler geworden und man sieht plötzlich auch bei dem, ach guck mal, der ist ja gar nicht so schlecht.
Und wie wird das begleitet in den Medien und von vielleicht auch anderen Verantwortlichen? Also Emery war ja zwischendurch noch bei Villarreal, das war quasi die Station nach Arsenal, und jetzt eben diese Rückkehr, die ja zumindest Stand jetzt ja wirklich beeindruckend ist.
Ja, also es ist so, dass intern immer ja ein großes Ziel ausgegeben worden ist. Also die Besitzer von Aston Villa sind sehr, sehr ambitionierte Leute, die unter anderem auch die Milwaukee Bucks haben in der NBA. Und die dachten mit Steven Gerrard diesen Schritt zu machen, dass sie näher rankommen an die europäischen Plätze, die mittelfristig das klare Ziel sind. Und entsprechend ist immer auch so ein bisschen Häme mitgeschwungen, als Steven Gerrard jetzt nicht so gut war. Und dann gab es ja, da hat man automatisch immer das Narrativ aufgemacht, ach, die alten Weltklasse-Spieler Englands sind keine guten Trainer, Lampard und Gerrard. Und das ist auch wahr, vor allen Dingen bei Erstgenanntem. Und dann kam Unai Emery und irgendwie so haben sich alle, glaube ich, etwas mehr Glamour erwartet bei der nächsten Trainerentscheidung Villas. Jetzt aber wird natürlich schon auch drüber gesprochen, wie gut der Typ das eigentlich gemacht hat. Und ich habe das Gefühl, dass es eher jetzt Emery von Villarreal und Villa ist und der Arsenal-Emery wird abgespaltet, über den man sich ja lustig gemacht hat. Muss man ja genauso sagen in seiner Zeit bei Arsenal. Und das hat er schon mal auf jeden Fall geholt, weil er zeigt, was er wirklich drauf hat als Trainer.
Und glaubst du, das bringt Villa jetzt noch ins Ziel, dass man eben da auf Rang 5 oder 6 bleiben kann?
Es ist wirklich schwierig. Also ich glaube nicht mehr, dass Brighton das packt, obwohl die mir grundsätzlich am besten gefallen. Aber das ist ein qualitatives Problem, glaube ich, bei denen, dass sie es einfach vom Spielermaterial her nicht haben. Tottenham ist bodenlos. Deswegen glaube ich eigentlich auch fast, dass die das gar nicht packen.
Ach so, ja, dann wäre es ja schon erreicht.
Genau, und dann hast du es eigentlich schon. Und okay. Wahrscheinlich reicht ja Platz 7 auch. Ne?
Stimmt.
Also ich kann es mir vorstellen. Ja. Ich kann mir das gut vorstellen, dass es reicht.
Richtig, den Rang 7, den habe ich jetzt gar nicht mit reingerechnet. Das, also das sieht da dann wirklich sehr gut aus für Aston Villa. Dann habe ich nur noch eine abschließende Frage an dich, Uli, und zwar, welche Spiele müssen wir uns unbedingt angucken? Eins, das hast du jetzt schon genannt, das findet jetzt auch erst am heutigen Abend statt, also wir nehmen am Donnerstag, den 27. April auf. Wenn ihr schnell seid, liebe Hörerinnen und Hörer, dann könnt ihr euch die Spurs gegen United noch geben. Was gibt es denn darüber hinaus noch zu gucken?
Also es geht schon weiter Samstag, Sonntag und dann auch Montag. Ich glaube trotzdem, dass man Tottenham im Auge behalten muss, weil es einfach, das ist so das Finale dann am Sonntag gegen Liverpool, bei Liverpool, hast du ja schon mal kurz angesprochen. Ich glaube, das muss man gucken. Und worauf ich mich tatsächlich sehr freue, ist auch, weil es so ein kleines Abstiegsendspiel auch ist. Ich glaube nämlich, dass das Team, das es gewinnt, durch ist. Crystal Palace am Samstag zur frühen Anschlusszeit gegen West Ham United. West Ham fehlt, glaube ich, noch ein Punkt oder ein Sieg. Das traue ich ihnen zu. Dann sind die durch. Und bei Crystal Palace soll es eigentlich schon reichen. Wenn sie es aber packen, dann sind auch die durch. Und das sind gerade die Duelle, die vom Matchplanning her dankenswerterweise immer genauso hingehen, dass ganz oft solche Spiele sind, wo man dann weiß, ah, okay, die sind raus, die kann ich abhaken. Also das gefällt mir gerade ganz gut in der Premier League. Ist natürlich Zufall, aber ist schön, wie es fällt gerade.
Sehr, sehr gut. Also es geht langsam auf die entscheidende Phase zu, auch hier in dieser Ligatur, beziehungsweise hier ist dann die entscheidende Phase eigentlich schon vorbei, wenn man ehrlich ist, denn jetzt möchte ich mich von dir verabschieden. Uli, du hast dich hier trotz gesundheitlich angeschlagener Stimme durchgepeitscht. Vielen, vielen Dank dir für deine Zeit, @Uli Hebel, man kann dir überall folgen, wo es soziale Netzwerke gibt. Danke dir, dass du mit dabei warst in der Ligatur. Und dann auch nochmal herzlichen Dank an die vorherigen Gäste, Michael Postel, Marius Seuke und Fabian Pack. Das war Rasenfunk Kurzpass Nummer 260. Bitte unterstützt den Rasenfunk finanziell, rasenfunk.de/supportersclub. Da erfahrt ihr, wie das geht, und auch unsere Gäste profitieren davon. Sie bekommen natürlich ein Gästehonorar. In diesem Sinne, bleibt gesund, bleibt den Rasenfunk gewogen und bitte empfehlt uns weiter, vor allem die Ligatur. Danke euch und bis bald. Macht's gut. Ciao.